Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Markus im 8. Kapitel. Und Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Und sagte, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten. Und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Wort des lebendigen Gottes. Ja, Lieben, es geht durch die sogenannte Narrenzeit hindurch auf die vorösterliche Zeit, auf das Wunder aller Wunder. Aber vielleicht ist das eines von 2 großen, übermächtigen Wundern, das, was an Ostern geschah und das, was geschehen wird, wenn unser Herr wiederkommt. Und der Wochenspruch, den möchte ich mit uns teilen und ein bisschen weiterlesen. Der Wochenspruch heißt, er nahm zu sich die 12 Jünger und sprach zu ihnen, seht, nun gehen wir hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Sie werden ihn geißeln und töten und am 3. Tage wird er auferstehen. Die Jünger verstanden nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, was gesagt war. Soweit dieser Text. Ich habe die Predigt genannt, allzeit gegürtete Lenden. Ausdruck, der kommt nicht mehr vor bei uns heute, aber biblisch gesehen kennen wir ihn sehr wohl. Allzeit gegürtete Lenden heißt allzeit bereit zum Aufbruch, zum Weitergehen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten vom Menschensohn. Wir haben es eben gelesen in der Schriftlesung, die für heute angesagt war, dass die Jünger nicht verstanden haben, was die Zukunft bringt. Also Jesus hatte es ihnen sehr wohl gesagt, nicht nur das eine Mal, aber sie haben nichts verstanden. Das heißt, sie konnten sich dadurch auch nicht wirklich vorbereiten auf das Kommende. Offensichtlich aus diesem Text ist klar, dass es einen Plan, einen Weg Gottes, eine Vision Gottes gibt, angekündigt. Einen Weg, den Gott in seinem Heilsplan geht und seine Nachfolger sollen nicht rumschauen. stehen, sondern mitgehen, nachfolgen. Klar, also Nachfolger sollen sie sein und nicht Standpunkteinnehmer. Nachfolgen, so wie das immer schon war, auch im Alten Testament. Das gehört zur Berufung des Volkes Gottes. Es ist ein Volk auf dem Wege. Lasst uns hinaufgehen, sagt er. Das heißt, immer wieder Aufbruch, immer wieder zurücklassen, immer wieder ein gewisser Abschied, immer wieder Umbruch, loslassen, neu lernen, neu verstehen, um neu handeln zu können. Ein Volk auf dem Wege. Und die Bibel zeigt unmissverständlich, dass das Volk Gottes hatte immer seine Mühe damit gehabt, also aufzubrechen, weiterzugehen. Seine Mühe, seine Ängste, seinen Unwillen, vielleicht auch seine jedenfalls menschliche Unfähigkeit. Wir brauchen Gott für die Aufbrüche der Wegführung. Immer hatten wir Mühe. Eine Erklärung für diese Mühe des Weitergehens, des Aufbrechens in eine neue Zeit. Eine Erklärung mag sein, Jesaja 55, dass Gott sagt, Achtung, eure Gedanken sind nicht meine. Und eure Wege sind nicht meine. So viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken, meine Wege höher als euren. Bang, müsst ihr es machen bei uns. Oh, hoppla. Das ist aber eine steile Aussage. Die hat ja Bedeutung. Das heißt ja in sich gekehrt, der Mensch muss sich immer wieder bekehren lassen auf dem Wege, weil er naturgemäß irgendwo anders hingeht. Wenn ich mit kleinen Kindern unterwegs bin, die rennen überall hin. Du wirst verrückt als Großeltern. Die rennen überall hin, auf die Straße, die gucken auch nicht. Sie müssen sich immer wieder bekehren auf den Wege, den ich sie führe. Die Gemeinde, die Kirche, es ist ein Weg, denn die Kirche zu gehen hat. Die Kirche, darf ich das so sagen, klingt komisch in der heutigen Zeit, die Kirche wohnt geistlich in Palästen, nein, in Zelten. Merkwürdig, wo wir doch oft in Palästen wohnen. Die Kirche wohnt geistlich in Zelten, das betont die Bibel immer wieder. Zelte unterscheiden sich von Häusern worin? Sie sind gebaut, um sie leicht abzubrechen, sie mitzunehmen, sie neu aufzubauen. Das Volk Israel musste immer wieder aufbrechen, Zelte einpacken, weitergehen und dort die Zelte für eine Zeit niederschlagen. Jesu Gemeinde ist auf dem Wege. Also ich gehört dazu, wir, die Kirche, meine Gemeinde, in der ich noch Mitglied bin, hier in Jugendheim. Unser Wochenspruch, dieses prophetische Jesuswort des Aufbruch leitet auch einen Umbruch in eine neue Etappe des Weges ein damals, im mehrfachen Sinne. Eine neue Etappe stand vor den Jüngern, als Jesus sagte, lasst uns hinaufgehen nach Jerusalem. Heilsgeschichtlich, die neue Etappe hat sich nun wegbewegt vom Sinai-Bund. Ein neuer Weg, dem Alten Testament zum neuen Bund. Und für die Jünger konnte man vielleicht sagen, es geht jetzt in die neue Phase der Anwendung dessen, was ihr gelernt und gelebt habt für eine neue Etappe, neue Epoche. Ich weiß noch gut, als ich dann aus dem Studium heraus zum ersten Mal als Pastor arbeiten musste, um zu merken, oh, ich habe das überhaupt ganz schwierig eingeordnet. Man hat immer gelernt, als sei alles klar, aber jetzt in der neuen Phase, da muss man schon die Kunst der Neuanwendung beherrschen. Neue Phase. Die Frage war nun, reicht das bisher Gewachsene, das bisher Erprobte, auch das erprobte geistliche Verständnis, reicht der bisherige Erfahrungshorizont für den neuen Weg, für den sie aufbrachen nach Jerusalem, in das Prätorium der Römer, zur Schädelstätte Golgatha? Reicht das bisherig Gelernte, der bisherige Erfahrungshorizont? Die waren ja alle eifrig, erwartungsvoll und zuversichtlich. Ja klar, ich kann mich erinnern, als wir unsere Absolvierung hatten, da geht's vor, mit wehenden Fahnen, jetzt kommen wir machen es gut, wir machen es vielleicht so besser wie viele anderen. Reicht das? Sie waren eifrig, erwartungsvoll, zuversichtlich. Sie waren, ich sage das mal jetzt aus einem anderen Aspekt, sie waren eher in einer gefährlichen Weise selbst zuversichtlich. In einer gefährlichen Weise selbst zuversichtlich hinsichtlich ihrer geistlichen Fähigkeiten und Erkenntnis. Und dachten, ach, das passt alles auch für die nächste Etappe, die nächste Herausforderung. Wie so oft, darf ich diesen Satz unterstreichen, wie so oft, Menschen rechnen die bisherigen Erfahrungen der Vergangenheit hoch, wie es dann sein wird, und übertragen ihre gewohnten gelernten Muster auf die neue Epoche, auf die Zukunft. Nicht, dass ich mich nicht vorbereitet hätte auf die Zeit der Rente, aber dass das sowas von anders kommt, wie ich dachte, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe einfach hochgerechnet meine Gedanken, meine Wünsche, meine Hoffnungen. Da hast du ganz viel Zeit. Oh, da kannst du morgens aufstehen, frühstücken und dann ist alles Welt der Zeit, alle Zeit der Welt, ja von wegen. Also wir rechnen einfach die bisherigen Erfahrungen der Vergangenheit hoch und übertragen. Interessanterweise betrifft das hier im Evangelium gleich drei unterschiedliche Gruppen von jeweils frommen Menschen. Hochinteressant. Drei Gruppen von jeweils frommen Menschen, also dieses Hochrechnen und dann doch scheitern oder überfordert sein. Da waren erstens die Schriftgelehrten, die Gelehrten der Schrift. Die mussten es doch wissen, die kannten doch die Schrift. Die Schriftgelehrten, die in ihrem theologischen Tradition sehr selbstsicher festgelegt waren im Hinblick auf das Kommen des Messias. Dann waren da zweitens die Pharisäer. Wir haben wahrscheinlich eine viel zu schlechte Meinung von denen. Ich nenne sie mal die Evangelikalen der damaligen Zeit. Ernsthaft fromme Leute, oft sehr hingegebene Gläubige des alten Bundes. Auch bei ihnen hatten sich Glaubenstraditionen und geistliche Sichtweisen etabliert, die möglicherweise irgendwann mal früher richtig und hilfreich waren. Aber das Gewohnte kann so eine Gefahr für die Herausforderungen des Neuen sein. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Es wäre eine tiefe Wachsamkeit angesagt gewesen. Bei den Pharisäern auch. Sie haben es schließlich mit einem dynamischen Gott auf dem Wege zu tun. Meine Gedanken sind nicht eure, meine Wege nicht euren, Pharisäer. Und schließlich die dritte Gruppe, nämlich die Nachfolger oder Schüler Jesu, die 3 Jahre lang in der besten geistlichen Universität der Welt studiert haben, geschult wurden mit Kopf und Herz und allen Sinnen und jeder Praxis, die Jünger, dritte Gruppe. Aber die sind in einer Etappe, wo die ganz große, die kommende Herausforderung zwar prophetisch gelehrt wurde von Jesus, wir haben es ja eben gelesen, aber noch nicht wirklich erfahren wurde. Ich habe Bücher gelesen über Rentensein. Wie ist es in der Rente? Was tue ich da? Aber die Erfahrung ist was anderes. Also, tolle Ausbildung, aber noch keine Erfahrung. Sei dir nicht so sicher über Zeiten, die du nicht selbst erlebt hast. Und irgendwie kann ich mich mit allen drei Gruppen persönlich identifizieren. Könnte auch ich sein. Wir schauen das Ganze ja jetzt von hinten an. Da ist vieles klar. Von den Jüngern, die hätten es anders machen müssen. Auch die Pharisäer hätten es anders machen müssen. Wir wissen es. Aber es ist immer so, wenn man selber auf dem Wege ist und in Umbrüche hineinkommt, dann neigt sich ein vielleicht entscheidender Teil unseres menschlichen Denkens und Fühlens dazu, hängen zu bleiben. So sind wir als Menschen. Man neigt dazu, hängen zu bleiben, zumindest stückweise. Wäre eine Studie wert in der Bibel, wie oft das Volk Gottes hängen blieb. Fakt ist jedenfalls, alle drei Gruppen, also die Schriftgelehrten, Pharisäer, die Jünger, sogar die geistinspirierten Jünger sind daran gescheitert, Gelerntes und bisher Ausgeübtes zu übertragen in diese nun neue Wegetappe. Nun lasst uns hinaufgehen nach Jerusalem. Wir werden die nächsten Wochen ja sicherlich davon hören. Und hier setze ich mal, ich nenne es ein erschrockenes Ausrufezeichen. Drei Gruppen, alle irgendwie geirrt, alle überfordert. Ein erschrockenes Ausrufezeichen, wie groß doch die Gefahr des frommen Irrtums lauert. Ich bin fast in Depressionen geraten, tatsächlich im Studium über die Irrtümer der Kirchengeschichte, dass ich dachte, wie geht denn das? Wie kann man sich so verrennen? Bis hin in die vielleicht letzte Zeit. Sind wir gefeit? Sind wir gefeit? In Bezug auf neue Etappen, auf die neue Etappe der Heilsgeschichte. Ich wage es heute Morgen, dieses Wort aus Lukas 18 hineinzusprechen und anzuwenden auf unsere Zeit, die doch auch eine Zeit des Umbruchs ist. Wieder können wir sagen, auf andere Weise, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Es fängt die nächste, die vielleicht letzte Etappe an zu geschehen in dieser Welt. Denn er wird dort in Jerusalem und eben nicht in New York oder Berlin wiederkommen oder Moskau. In Jerusalem wird er wiederkommen. Und alles wird sich dahin ausrichten. Es wird alles, wie lassen wir, es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten vom Menschensohn. Diese Geschichte war mit der Auferstehung noch nicht zu Ende, das wissen wir. Glaubensbekenntnis, und er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Epochenumbruch, wieder, stehen wir doch drin. Rasant, radikal, existenziell für die Welt und die Kirche. Umbruch. Sind unsere Lenden gegürtet? Sind wir bereit, die Zelte neu zu bewegen? Und wenn ich versuche, hineinzuschauen in die christlich-konfessionelle Landschaft, nicht, dass ich übersehe, für wie vieles man dankbar sein kann. Nicht, dass ich das übersehe. Aber ich erschrecke doch und fühle, die Kirche scheint den Umbrüchen kaum gewachsen zu sein. Ist es nicht so oder täusche ich mich? Das ist mein Eindruck. Ich weiß, Gott sei Dank, die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwinden. Gott wird zum Ziel kommen. Aber meine Frage ist sehr wohl, wird es uns im Konkreten möglich sein, mit Gottes Hilfe und Führung möglich sein, die Zeichen der Zeit nicht nur für das große Ganze zu erkennen und zu tun, sondern auch für mich und mein Leben, für uns und unsere konkrete Gemeinden. Kirche kann man immer sagen, es sind alle und niemand. Aber meine konkrete Gemeinde, für die ich irgendwie mitverantwortlich bin, meine FEG in Jugendheim, Moment, christliche Werke oder auch unser Prayerland-Projekt. Wird es möglich sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen, recht zu deuten und die Konsequenzen draus zu ziehen? Wir glauben doch gemeinsam, dass die Zeichen der Zeit aufs Ganze hin gesehen die Welt in eine radikale Veränderung führen werden. Und wenn das die Pastoren und die Theologen nicht erkennen, dann schreien es uns schon längst die Steine der Politik zu und der Medien. Die wissen manchmal besser Bescheid, was im Gange ist, als die Kirchen oder die frommen Gemeinden, wo dann immer um irgendwelche Detailfragen christlichen Miteinanders gesprochen wird. Können wir bis hinein in meine Gemeinschaft das umsetzen? Wir glauben doch gemeinsam, dass die Zeichen der Zeit die Welt in eine radikale Veränderung führen wird, oder? Wir mögen dazu neigen, dass sich das alles woanders abspielt, aber nicht bei uns. Bei unseren Freikirchen, ja, große Gefahr, nicht wahr? Oh, die Landeskirche, gut, dass wir bei uns in der Freikirche sind, zu denen gehöre ich. Und ich merke, ach, wir tun uns so schwer, wir beschäftigen uns mit so vielem. Aber ob das zukunftsrelevant ist und uns fit macht, das kann ich nicht ohne weiteres sagen. Ich leide daran. Also spielt sich das immer noch woanders ab? Müssen wir bei Prayerland aufpassen, dass wir das nicht verpassen? Ich frage mal, ist unser prophetisches Empfinden, das haben wir alle irgendwie, ist unser prophetisches Empfinden nicht vielleicht wie beheimatet in früheren Erfahrungsetappen? Unser prophetisches Empfinden beheimatet in früheren Erfahrungsetappen und vielleicht nur noch eingeschränkt zukunftsfähig. Ich meine, das oft zu beobachten. Wir haben Heimat gefunden in dem, wie es immer war. Und dann setzt Gott seine Zeichen, dann spricht er und sagt, wir müssen aufbrechen, ausziehen, hinaufgehen nach Jerusalem. Auf seine leise Art aber hören wir seine Stimme wirklich? Oder sprechen die Stimmen des Gewohnten? Ich finde das Wort so interessant, das Gewohnte, das ist darin, wo wir wohnen. Spricht das oft nicht lauter in uns als die oft so gentleman-like gesprochene Stimme Gottes? Die Geschichte des Volkes Gottes von den ersten Anfängen bis in die letzte Vergangenheit zeigt doch recht ernüchternd, wie groß die Täuschungen immer wieder waren. Das Gewohnte kann auch zum Götzen werden. Und die Kirche im Anfang des letzten Jahrhunderts war wohl im Ganzen nicht präpariert für die Hitlerzeit. Und die wenigen Propheten wurden verworfen. Also wenn das so ist, dann, ich habe mich gefragt, woran hängt es eigentlich, dass wir so sehr im Gewohnten hängen und damit zumindest Gefahr laufen, den Aufbruch zu verpassen oder sich dem zu verweigern? Wo liegen Ursachen, Gründe des Zögerns? Teil ein paar Gedanken mit uns, das ist alles unvollendet gedacht, klar, aber dazu soll ja eine Predigt auch dienen. Nicht, dass der vorne sagt, so ist es und nicht anders, sondern dass wir es mitnehmen, zu Gott und weiterdenken. Erstens, Gründe. Erstens, wie das Wort schon sagt, wir wohnen im Gewohnten. Und man will nicht ausziehen noch umziehen. Also wir haben einen neuen Pastor, der ist jetzt von irgendwo bei München hergezogen, nach Jugendheim. Und er hat uns so ein bisschen gesagt, welch ein Albtraum. Umziehen, aufbrechen, zurücklassen. Wir wohnen im Gewohnten. Man will nicht ausziehen und umziehen. Wir haben eine Neigung, aus der Wohnung das Gewohnte zu entwickeln. Und da ist, wo wir bleiben wollen. Schlecht für eine Kirche, die als Zeltende unterwegs ist. Zweitens, man fühlt sich so oft in Frage gestellt. Das haben wir nicht gerne, wenn etwas sich auf dem Wege verändert. Wir fühlen uns in Frage gestellt. Wieso soll das nicht mehr gut sein, was bisher gut war? Das wird dann ganz oft persönlich auch. Man fühlt sich angegriffen. Aber Gott stellt uns Fragen. Das Leben, die Welt, die Entwicklung, der Weg stellt uns Fragen. Und stellt in Frage, geht gar nicht anders. Und wer alle Fragenzeichen austauscht und mit Ausrufezeichen ersetzt, der ist alsbald nicht mehr auf dem Wege. Man fühlt sich in Frage gestellt. Drittens, man fühlt sich der Tradition verpflichtet, natürlich. Das war ja schon immer so und Tradition wird auch irgendwie gewohnt. Sie wird gar heilig. Oder viertens, ich wage zu sagen, mit psychologischem Blick, der menschliche Anteil unserer Frömmigkeit ist größer, als wir denken. Das passt uns vielleicht nicht, aber es ist so. Der menschliche Anteil der Frömmigkeit ist größer, als wir denken. Das spielt etwas Eigenes mit, immer, auch wenn wir fromm sind. Das sind Kräfte, das sind Wünsche, das sind Abwehrmechanismen. Der menschliche Anteil der Frömmigkeit ist größer, als wir denken. Und deswegen, fünftens, man schätzt sich deshalb nicht unbedingt richtig ein, sich selber. Man schätzt sich nicht richtig ein. Und wie ist das denn? Wir neigen doch oft zur Selbstbestätigung. Wir suchen auch die Leute, die so denken wie wir. Blenden andere raus und geben uns dann mit den Leuten, die sowieso so denken, wir geben uns gegenseitig recht, wir sind in derselben Blase. Man schätzt sich selbst nicht richtig ein. Oder sechstens, wir neigen auch dazu, kritische Stimmen abzuwehren, wenn nicht gar abzuwürgen. Auch wenn die es vielleicht wirklich gut meinen. Wir neigen dazu, abzuwehren. Oder siebtens, auch der fromme Mensch, seien wir ehrlich, kommt mit einem dynamischen Gott schwer zurecht. Ein Gott, der sagt, meine Wege sind nicht eure, meine Gedanken nicht eure. So hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken, meine. Der fromme Mensch, auch der fromme, kommt mit einem dynamisch kaum zu berechenbaren Gott schwer zurecht. Das muss ich mir in Demut immer wieder selber sagen oder sagen lassen. Achtens, Aufbrüche und Umbrüche machen Angst. Das Gewohnte beruhigt, das Neue macht Angst. Aufbrüche, Umbrüche. Und neuntens, es ist ganz praktisch so, wir haben oft bei dem vielen des Betriebes unseres Lebens, wir haben einfach oft keine Zeit und Kraft für diese tiefgreifenden Fragen, weil das immer aufwendig ist. Also ein Zeltlager stehen zu lassen, das ist ja auch Arbeit, aber ist nicht zu vergleichen mit einem Aufbruch. Oder zu Hause in der Wohnung, wir haben auch Arbeit, man muss das ordentlich halten. Reinigen, manchmal etwas erneuern, reparieren, es ist auch Arbeit. Aber wenn ich tauschen sollte damit, dass ich statt jeder Woche, oder meine Frau macht das ja, die Wohnung in Ordnung zu halten, jede Woche dann umziehen. Manche Leute, gerade Männer machen das manchmal, die putzen das Auto nicht, sondern wenn es mal richtig dreckig ist, kaufen die ein neues. Niemand würde eine neue Wohnung suchen, weil die alte jetzt so dringend richtig aufgeräumt, geputzt werden müssen, zieh mal um. Aufbruch und Umbruch ist so viel aufwendiger. Und wir haben oft keine Zeit, darüber nachzudenken, das an uns heranzulassen, die Ruhe zu finden. Also nochmal, wir wohnen im Gewohnten. Man fühlt sich in Frage gestellt, der Tradition verpflichtet. Der menschliche Anteil der Frömmigkeit ist größer, als wir denken. Man schätzt sich selber nicht richtig ein und wir neigen zur Selbstbestätigung. Wir neigen dazu, kritische Stimmen abzuwehren, abzuwürgen. Auch der fromme Mensch kommt mit einem dynamisch kaum zu berechenbaren Gott schwer zurecht. Auch der Fromme. Aufbrüche und Umbrüche machen Angst. Und wir haben oft einfach keine Zeit und Kraft für diese Infragestellungen. Aufs Ganze hingesehen habe ich den Eindruck, die Gemeinde Jesu hat in unserem Land, und zwar bis hin zu den Schriftgelehrten, den Pharisäern und den Nachfolgern Jesu, noch nicht verstanden, was die Stunde der Zeit geschlagen hat. Ich sitze in Gottesdiensten und ich denke, es gibt richtig wichtige Fragestellungen, die hier reingehören. Und dann reden wir wieder über irgendwelche spezielle Fragestellungen, die es interessant machen sollen, weil man das andere schon oft gehört hat. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir übers Ganze hin verstanden haben, was die Stunde geschlagen hat. Es hat schon einen tieferen Sinn. Wie gesagt, wir sind auf dem Wege neu zu Jerusalem. Das heißt, vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie lange das dauert. Das kann auch nochmal 50, 100 Jahre dauern. Vielleicht aber auch gar nicht. Es hat schon seinen tieferen Sinn, als am Anfang der Offenbarung die Sendschreiben an die Gemeinden platziert sind. Und da geht es immer wieder darum, dass die Gemeinden in ihrer Berufung auf dem Wege in diese Zukunft drohen, hängen zu bleiben. Zu alarmen, lasch zu werden, nicht mehr zu verstehen, was los ist. Ich sage aber, was immer kommt und wie es kommt und wie immer die Herausforderung ist, entscheidend ist die Generation der Christen der heutigen Zeiten, das gilt dann vor allem für die Jüngeren, ne? Das ist die Zukunft. Die Generation von Christen ist geschaffen und berufen genau für diese Zeit, die jetzt kommt. Sie ist dafür begabt. Sie ist für diese neue, besondere Zeit ausgerüstet. Dazu ist sie berufen. Und den ganz bewusst einen positiven, hoffnungsvollen Schlenker zu geben. Und ich wage zu sagen, die Kirche der nächsten Jahre und Jahrzehnte kann die allertiefsten geistlichen Schätze heben, kann die wunderbarsten Gotteserfahrungen machen, kann Reich Gottes erleben in seiner mächtigsten Ausprägung. Das heißt, die Gemeinde zerknittert doch nicht auf diesem neuen Wege, den Gott uns führt. Aber manches wird sterben. Manches Geistliche wird sterben oder kaum Anteil haben, wenn man sich nicht einstellt. Also es ist ja auch in der Welt so, um irgendwann ein Beispiel zu nehmen, es gab früher mal eine Handyfirma, oder gibt es heute an sich noch, Handyfirma namens Nokia. Das war das Nonplusultra, die kamen aus dem skandinavischen Finnland oder was, Nokia. Jeder, der was auf sich hielt, hat sich ein Nokia-Handy gekauft. Und dann haben die einen Anschluss verpasst. Die waren so selbstsicher, dass das, was sie so erfolgreich gemacht hat, das führt sie in die Vergangenheit. Hat irgendjemand von euch ein Nokia-Handy noch? Die wurden links und rechts überholt. Verpasst. Also, ich sag so, ich bedauere manchmal die kommende Generation unseres Landes. Ich sehe, wie sie auch leiden, die christliche Generation auch. Ich bedauere, aber ich beneide sie auch. Sie können vielleicht eine geistliche Erfahrungsdichte erleben wie die Urgemeinde. Das ist die Chance dieser kommenden Zeit. Vielleicht manchmal schwere, aber wunderbare Erfahrungen. Gehen Sie mit. die jungen Jünger Jesu, die Nachfolger, oder nehmen Sie nur Standpunkte ein, statt nachzufolgen. Gehen Sie mit und begleiten wir Sie noch angemessen hinaus, neu hinaufzugehen nach Jerusalem. Mit einer neuen Dimension von Einheit, von Füreinander, für Miteinander, das wir brauchen in unserer Zeit. Mit einer Eindeutigkeit und trotzdem ein Verständnis, ein brückenschlagendes Verständnis in die heutige Zeit. Mit einem neuen Mut zu sagen, Paulus hat recht, wenn er sagt, wir müssen den Griechen ein Grieche werden, um die Menschen zu erreichen. Wir müssen uns in manchem leicht machen. Wir sind nicht mehr die Kirche der Zelte, wir sind die Kirche der massiven Gewohnheiten. Wir müssen tiefer hören. Also ich ende ganz bewusst mit einem dankbar, innerlich spannenden Ausblick. Wow, wir kommen in eine Zeit, wo die Gotteserfahrung noch mal ganz neu aufblühen kann. Aber dazu müssen wir als Kirche folgen. Und Kirche, wie gesagt, das ist immer das große Ganze, da kann man sich drunter verstecken. Ich und meine Gemeinde und meine Gruppe, mich geht das an. Also alle Zeit die Lenden gegürtet, um aufzubrechen aus dem Gewohnten. Seht, sagt Jesus, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Jetzt neu. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten vom Menschensohn. Und wir dürfen dabei sein, im Aufbruch hinaufzugehen und nicht zu bleiben. Amen.